Was heißt obwohl? Besser gesagt, die Tatsache, dass er mündlich und schriftlich weitergegeben worden ist und bis an den heutigen Tag, nach über 1400 Jahren, immer noch der gleiche Koran gelesen wird und kein Buchstabe irgendwo hinzugefügt worden ist. Es gibt also keine Unsicherheit unter den Muslimen. Die Muslime sind sich nicht unsicher über den Buchstaben so und so, gehört er rein oder gehört er nicht rein. Und das über, wie gesagt, von 1400 Jahren, und das verglichen mit allen Manuskripten, die wir zur Verfügung haben, mit den Koranlehrern, die diesen Koran auch mündlich überliefert haben, alles stimmt miteinander überein, weist darauf hin deutlich, dass dieser Koran genau der gleiche Koran ist wie von damals. Denn sobald sich in einer Überlieferung irgendein Fehler einschleicht, ja, sobald sich ein Fehler irgendwie einschleicht und sobald Menschen diejenigen sind, die etwas bewahren müssen, können Fehler passieren. Sobald Menschen es sind, die Fehler begehen, die ja nicht fehlerfrei sind, da entstehen Fehler und diese Fehler sind vielfältig. Und deswegen sehen wir, dass wenn wir die anderen Glaubensgemeinschaften betrachten und ihre überlieferten Bücher und Schriften, zum Beispiel nehmen wir mal das Neue Testament, was eigentlich Al-Injil sein sollte, wir haben davon verschiedene Versionen. Die Christen selbst haben 4 Evangelien in ihrem Neuen Testament aufgenommen, obwohl Jesus genau ein Evangelium den Menschen gelehrt hat. Und die sind unterschiedlich und sie sind widersprüchlich. Und es gibt noch mehr als diese 4, das sind nur die 4 kanonischen, die aufgenommen worden sind. Warum? Weil hier hat Allah Azza wa Jal den Menschen die Bewahrung seines Buches überlassen. Und das Ergebnis ist, der Mensch macht Fehler, der Mensch ist nicht immer ehrlich. Und deswegen das Ergebnis ist, es gibt viele verschiedene Versionen. Beim Quran al-Azim ist anders gewesen. Beim Quran al-Azim hat Allah Azza wa Jal die Sache selbst übernommen und gesagt, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Wir sind diejenigen, die Ermahnung abgesandt haben und wir werden wahrlich ihr Hüter sein. Allah hat den Quran bewahrt, wie eben durch diesen Tawatur, wie wir gerade eben erklärt haben. So etwas gibt es auch in Bezug auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Gelehrten sind sich natürlich darüber einig, dass solche Überlieferungen akzeptiert werden müssen. Das heißt, wenn etwas in Mutawatir-Form über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Die zweite Art von Überlieferungen sind, nennt man in der Hadith-Wissenschaft, al-Mustalah, nennt man Ahad. Ahad. Ahad kommt vom arabischen Wort Ahad und Wahid bedeutet eins. Das heißt, gemeint sind sprachlich vereinzelte Überlieferungsketten. Vereinzelte Überlieferungsketten, die uns einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefern. Und auch hier gilt für einen Muslim, dass er sich daran zu halten hat und sobald ein Hadith authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist, egal ob es Mutawatir ist oder Ahad, sobald der Hadith sahih ist oder Hasan ist, muss der Muslim danach handeln und diesen Hadith gemäß den bekannten Bedingungen akzeptieren. Das heißt grundsätzlich, er muss danach handeln, solange er kein Argument hat, nicht danach zu handeln. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass manchmal Hadithe sich widersprechen. Und dann natürlich kann es sehr wohl sein, dass man einen Sahih-Hadith einem Hasan-Hadith vorzieht. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist jetzt hier, wenn ein Hadith an sich Hasan ist oder Sahih ist, das heißt, er hat schon die Überprüfung des Hadith-Gelehrten bestanden, er gilt als authentisch, dann ist der Muslim verpflichtet, danach zu handeln, auch wenn er nicht in die Mutawatir-Kategorie gehört. Das ist das Wichtige an der Sache. Diese Sache mag für den einen oder anderen sehr theoretisch klingen, aber es ist eine Tatsache, dass eine Gruppe unter der muslimischen Umma eben damit ein Problem hat und dementsprechend andere Ansichten vertritt, wie zum Beispiel manche Glaubensgemeinschaften wie die Asha'ira, die eben sagen, nein, wenn etwas nicht in Mutawatir-Form über den Propheten sallallahu alaihi wasallam beliefert worden ist, sondern nur in Ahad-Form, dann werden wir das in Bezug auf unser Aqidah nicht akzeptieren. Das heißt, sie sagen, diese Hadith, den wir gerade eben gelesen haben von Al-Bara ibn Azim, wir akzeptieren ihn nicht, weil es kein Mutawatir-Hadith ist. Ich gehe jetzt mal so, dass es kein Mutawatir-Hadith ist. Okay? Sie sagen, wir glauben das nicht. Und deswegen kann es auch passieren, solche komischen Dinge wie manche Gruppen, die leugnen, dass der Mensch in seinem Grab belohnt und bestraft werden wird. Und dieser Hadith von Al-Bara ibn Azib ist eindeutig. Das heißt, dass der Mensch in seinem Grab, wenn er ungläubig ist, bestraft werden wird. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ta'awwadu min adhab al-qabr, sucht Zuflucht bei Allah vor der Strafe im Grab. Und sagte er dreimal sallallahu alaihi wasallam. Der Hadith ist sahih Muslim. Aber seht ihr, trotzdem gibt es manche Leute, die sagen, nein, ich glaube nicht an diesen Hadith, weil dieser Hadith ist zwar in sahih Muslim, aber er ist nicht mutawatir. Und das ist natürlich eine Bid'ah in der Religion, dass man die Hadithe so einteilt mit der Folge, die Einteilung ist nicht das Problem, aber sie so einteilt mit der Folge, dass man manche Überlieferungen akzeptiert und manche Überlieferungen verwirft. Das ist eine gefährliche Eingriff. Deswegen wollte ich darauf deutlich hinweisen, dass die Glaube der Ahl al-Sunnah al-Jama'ah macht keinen Unterschied zwischen der einen und der anderen Art. Solange der Hadith authentisch ist, glauben wir daran, unabhängig davon, wie viele Menschen diesen überliefert haben. Das hat auch dafür gibt es viele Beweise, die aber in anderen Büchern ausführlicher erklärt werden. Das heißt, wir akzeptieren alles, was über ihn authentisch überliefert worden ist. Zweitens, wir glauben daran, dass es wahr ist, was er gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, egal, ob das, was er gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, logisch nachvollziehbar ist oder nicht logisch nachvollziehbar ist. Wir glauben daran fest. Denn es gibt Dinge, lieber Bruder, liebe Schwester, und das ist eine sehr wichtige Angelegenheit, es gibt Dinge, wenn du sie liest im Koran oder in den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die wirst du nicht verstehen können. Und es ist natürlich, dass der Mensch zu einem Gelehrten geht und ihn danach fragt, was bedeutet das? Aber bevor du fragst, wisse, dass Allah Azza wa Jal dem Verstand des Menschen Grenzen gesetzt hat. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, la tudrikuhu al-absar, wa huwa yudriku al-absar. Das heißt, Allah Azza wa Jal, ihn umfassen die Blicke nicht. Ihn umfassen die Blicke nicht. Aber er subhanahu wa ta'ala umfasst die Blicke, der Mensch. Das heißt also, was Allah kann, heißt nicht, dass der Mensch es kann. Der Mensch ist ein begrenztes Wesen, ein erschaffenes Wesen, und er hat nur so viel Macht, wie Allah Azza wa Jal ihm verliehen hat. Mehr nicht. Und deswegen gehört es auch zur Prüfung Allah subhanahu wa ta'ala für uns Menschen, uns zu prüfen, ob wir an das glauben, was wir nicht verstehen können. Warum? Weil wenn wir daran glauben, obwohl wir es nicht verstehen können, dann ist das ein Beweis für unseren Iman, dann ist es ein Beweis dafür, dass wir an diesen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben. Und viele Dinge, subhanallah, versteht man nicht. Und sogar die weltlichen Dinge, viele Dinge versteht man nicht, aber man weiß, die sind so. Zum Beispiel kein Mensch weiß, warum es Erdanziehungskraft gibt. Aber die gibt es. Und der Beweis ist, lass irgendetwas fallen, du siehst, es fällt. Okay? Und man weiß, dass das abhängt von der Größe des Objektes, auf dem man sich befindet. Das ist eine Tatsache. Ja, aber wo ist der Zusammenhang? Allahu a'lam. Aber wir wissen, dass es gibt. Vielleicht morgen übermorgen jemand findet einen Zusammenhang. Dann haben wir es verstanden. Aber wäre es sinnvoll gewesen, dass jemand das als leugnet? Macht keinen Sinn, weil es mit eigenen Augen sehen kann. Und wo ist der Unterschied jetzt? Ob wir es mit eigenen Augen sehen können, die Wirkung, oder ob uns das Allah Azza wa Jal mitteilt. Im Gegenteil, das, was Allah Azza wa Jal, die Gelehrten sagen, das, was Allah sagt und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das ist noch wahrer als das, was wir mit den eigenen Augen wahrnehmen können. Warum? Weil das, was du mit eigenen Augen wahrnehmen kannst, kann sein, dass es nicht der Wirklichkeit entspricht. Du denkst, du siehst es, ist aber nicht so. Einfaches Beispiel, Fata Morgana. Anderes Beispiel, der Farbblinde. Der sieht die Welt anders, als du und ich sie sehen. Okay? Anderes Beispiel, mach mal deine beiden Hände, eins in warmes Wasser, andere in kaltes Wasser und dann machst du beide gleichzeitig in lauwarmes Wasser. Und du empfindest dieses lauwarme Wasser anders mit der einen Hand und anders mit der anderen Hand. Und viele andere Sachen kannst du machen. Das heißt, unsere Wahrnehmung ist nicht immer in Ordnung. Ja? Und so deswegen, wie gesagt, ist das, was Allah Azza wa Jalla uns mitteilt, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Wieso auch nicht, wo er doch alles weiß, subhanahu wa ta'ala. Okay. Dazu gehört Beispiel die Himmelsreise des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, dass er uns gesagt hat, dass er in einer einzigen Nacht eine Himmels- und Nachtreise gemacht hat. Nachtreise, in einer Nacht ist er von Mekka nach Jerusalem, nach Al-Quds und von Al-Quds zum ersten Himmel, zum zweiten Himmel, zum dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Himmel aufgestiegen und wieder zurück. Das hat er in einer einzigen Nacht gemacht. In einer kurzen Phase. Für uns Menschen auf der Erde kurze Phase. Bei Allah Azza, Allahu A'lam, wie lange es in Wirklichkeit gedauert hat. Aber wir glauben daran. Weil wie kann es sein? Wir sagen, ein Mensch normalerweise kann das nicht machen. Ja, aber der Mensch, wenn er die Hilfe Allahs dazu nicht hat, da kann er es nicht machen. Aber wenn Allah ihm die Hilfe dazu verleiht, wenn Allah ihm das geschehen lässt, so sagt Allah zu einer Sache nur sei, und dann ist sie. Deswegen glauben wir fest daran, dass es genau so geschehen ist. Ebenso, was bedeutet es, an den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu glauben? Es bedeutet, dass wir uns bei Meinungsverschiedenheiten an ihn als Richter wenden. Das bedeutet, natürlich nach seinem Tod, alaihi salatu wasalam, an seine Sunna zu wenden. Denn Allah azza wa jalla sagt im Koran al-Karim, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah azza wa jalla in dieser Sura, in Surah An-Nisa, Vers 65, teilt uns mit, er sagt, doch nein, ich schwöre bei deinem Herrn, Allah azza wa jalla schwört bei sich selbst, dass jemand, der sich nicht Allah und seinen Gesandten zu seinem, das ist sinngemäße Übersetzung der Ayah, dass wenn jemand sich nicht Allah und seinen Gesandten als Richter nimmt, in Angelegenheiten, in denen es Meinungsverschiedenheiten gibt, in denen es Streitigkeiten gibt, Allah hat ihm den Iman abgesprochen. Allah hat ihm den Iman abgesprochen. Das heißt, er hat ihn als nichtgläubigen Menschen bezeichnet. Dann, was gehört zur Kenntnis des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man ihn kennt, dass man ihn glaubt, dass man über ihn Bescheid weiß? Es bedeutet, dass man natürlich auch nach seinen Befehlen so weit wie möglich handelt. Merkt ihr, liebe Geschwister? Beim ersten Mal haben wir gesagt, du musst alles akzeptieren, was über ihn überliefert worden ist. Beim zweiten haben wir gesagt, dass alles, was er gesagt hat, ist wahr. Beim dritten haben wir gesagt, dass wir ihn zum Entscheidenden, zum Richter nehmen müssen in Angelegenheiten, in denen wir uns uneinig sind. Das heißt also, du bist der Meinung, das Witr-Gebet ist Pflicht, ich bin der Meinung, das Witr-Gebet ist keine Pflicht, dann müssen wir schauen, was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Das ist einfach ausgedrückt, ja? Tayyib. Aber bei der vierten Angelegenheit jetzt, habe ich gesagt, so weit wie möglich. Dass wir seine Befehle so weit wie möglich umsetzen. Warum? Weil die ersten drei Dinge, die kann jeder Mensch machen. Die ersten drei Dinge sind keine Dinge, bei denen Allah azza wa jalla uns etwas aufbürdet, das schwer umzusetzen wäre. Was ist die Schwierigkeit daran, alles zu glauben, was er dir sagt, sallallahu alaihi wasallam? Was ist die Schwierigkeit darin, dass wenn du und ich uns nicht einig sind, dass wir sagen, okay, wir fragen einen Gelehrten, was die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam dazu sagt. Wo ist die Schwierigkeit darin? Da gibt es keinen so weit wie möglich. Aber wenn es darum geht, du hörst, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir sagt, verrichte das und das, mach das und das, verrichte dein Gebet im Stehen zum Beispiel. Und es ist ein Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass du dein Gebet im Stehen zu verrichten hast. Dein Pflichtgebet im Stehen zu verrichten hast. Diese Pflicht sagt Allah dir, soweit du kannst. Warum? Weil es Menschen gibt, die das nicht können. Und diejenigen, die das nicht können, wie sollen sie diesen Befehl dann umsetzen? Das wäre eine Ungerechtigkeit, wenn von jemandem etwas verlangst, was er nicht tun kann. Und so hat Allah Azza wa Jal, wenn es um die Befehle des Propheten sallallahu alaihi wasallam geht, gesagt, fürchtet Allah, soweit ihr könnt, fattaqullaha mastata'tum. Und hat davor gewarnt, dass man seinem Befehl zuwiderhandelt. Er sagte, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Er sagte in Surat An-Nur 24, Vers 63, so sollen diejenigen, die sich seinem Befehl widersetzen, gemeint ist nach einem Tafsir den Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam, so sollen sich diejenigen, die sich seinem Befehl widersetzen, davor vorsehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie mit einer Fitna, mit einer Versuchung heimsucht oder dass sie schmerzhafte Strafe treffe. Und das ist eine Warnung und die Warnung, wie gesagt, weil das Zuwiderhandeln, wenn der Prophet auch etwas sagt, dass man sich zuwiderhandelt, das ist wie gesagt eine Sache, die entweder dem Iman des Menschen abspricht oder verringert. Je nachdem natürlich, was ihm aufgetragen worden ist, je nachdem, was er zu verlangen hat. Je nachdem, was ihm aufgetragen worden ist, je nachdem, was von ihm verlangt worden ist, zu unterlassen. Und dann sagte der Autor, rahimahullah ta'ala, die Kenntnis der Religion des Islam. Die Kenntnis der Religion des Islam. Die Religion des Islam, natürlich könnte jemand sagen, was ist jetzt hier damit gemeint? Weil das, die Kenntnis um Allah und die Kenntnis um seinen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, das ist doch schon der Islam. Aber wir sagen, der Islam als Religion oder der Islam als Begriff, der wird verwendet, je nachdem, was man damit meint. Du kannst damit meinen, mit Islam kannst du damit meinen, die gesamte Religion, dann passt der Begriff natürlich hier nicht in den Satz. Aber hier mit Islam, mit Geschwister, ist jetzt gemeint, alles, was von dir verlangt worden ist, zu tun oder zu unterlassen, oder daran meinetwegen zu glauben oder nicht zu glauben, aber allgemein alles, was von dir verlangt ist, zu tun oder zu unterlassen. Da fällt darunter natürlich auch der Glaube, denn der Glaube ist eine Tat des Herzens. Und gemeint ist natürlich diejenige Religion, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart worden ist. Und dann sagt der Autor mit seinen Beweisen. Mit seinen Beweisen. Das heißt also, er will dir sagen, es ist nicht ausreichend, an Allah zu glauben. Es ist nicht ausreichend, an seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu glauben. Und es ist nicht ausreichend, das heißt, an seine Aqida einfach so zu glauben, an die islamische Glaubensbeziehung einfach so zu glauben, sondern man muss auch die Beweise dafür kennen oder einen Beweis dafür kennen. Mit Beweis ist nichts Großartiges gemeint. Mit Beweis ist zum Beispiel gemeint, wie wir gerade eben im Hadith von Al-Bara ibn Azib gehört haben. Was hat der Mann gesagt? Was hat der Mann gesagt, als er gefragt worden ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Es heißt, wer ist dieser Mann, der unter euch erweckt wurde? Er wird sagen, er ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Sie werden sagen, woher weißt du das? Woher weißt du das? Er wird sagen, ich habe das Buch Allahs gelesen und daran geglaubt und es für wahr gehalten. Das war's. Das heißt also, wenn du im Koran liest, in Surat Al-Fath, Muhammadur Rasulullah, Muhammad ist der Gesandte Allahs, und du merkst dir diese Aya, oder du weißt, dass im Koran drin steht, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, sallallahu alaihi wasallam, dann reicht das bei den Engeln aus als Argument. Warum? Weil du berufst dich auf den Koran Karim. Und der Koran Karim ist Hujja. Der Koran Karim ist ein gültiges Argument. Ebenso ein Hadith des Propheten, wenn du sagst, ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hören, oder wenn du natürlich nicht in seiner Zeit gelebt hast, so wie wir, indem du sagst, ich habe in einem authentischen Hadith gelesen, dass das so und so so drin steht. Das wäre als gültiger Beweis, das ist ein gültiger Beweis, das reicht schon aus. Oder zum Beispiel die Logik. Die Logik ist auch ein gültiger Beweis. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ich habe die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die ihm zugeschrieben werden, gelesen, und das, was er gesagt hat, kann nur stammen von, also es kann nur eine Offenbarung vom Herrn der Welten sein, subhanahu wa ta'ala. Es kann nicht sein, dass ein Mensch innerhalb von 23 Jahren so eine Religion den Menschen lehrt, die alle Aspekte des Lebens berücksichtigt, es sei denn, das ist ein Gesandter und ein Prophet Allahs sallallahu alaihi wasallam. Ja? Also wenn jemand das als logischen, das ist ein logischer Beweis, und zweifellos ist ein gültiger Beweis. Aber das Problem, was wir an dieser Stelle haben, ist eine berühmte Frage, die Gelehrten an dieser Stelle stellen. Oder manche Gelehrten an dieser Stelle behandeln. Sie lautet, wir Menschen sind ja nicht alle gleich, was unser Streben nach Wissen angeht. Das heißt also, es gibt Menschen, die ihre Religion kennen mit Beweisen. Also wenn du jetzt einen Muslim fragst, was ist dein Beweis dafür, dass der Islam die einzige wahre Religion ist. Dann kann es sein, er kennt eine Aya im Koran, wo es aber Allah sagt, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Wer eine andere Religion begehrt, außer dem Islam, so wird sie von ihm nicht angenommen werden. Es kann aber auch sein, dass er es nicht weiß. Und dass er sagt, Wallahi, ach, ich habe das so gelernt von den Gelehrten, die Gelehrten haben mir beigebracht, dass der Islam die einzige gültige Religion ist und ich vertraue den Gelehrten des Islam. Und ich habe auch nicht gesehen, dass irgendwelche Leute sich darüber uneinig sind. Und die Gelehrten, denen ich vertraue, die haben das gesagt. Das heißt also, er hat hier keinen Beweis genannt, sondern er hat sich gestützt auf was? Auf die Aussage von Gelehrten. Und die Frage ist jetzt, ob das ausreicht oder ob das nicht ausreicht. Und darüber gibt es zwei Ansichten unter den Gelehrten. Eine Gruppe von Gelehrten, die erste Gruppe sagt, diese Art von Nachahmung, auf Arabisch Taqlid, in Bezug auf die Aqida, reicht nicht aus. Und die zweite Gruppe von Gelehrten sagt, diese Art von Taqlid, diese Art von Nachahmung reicht aus. Und wollen wir uns ein paar dieser Ansichten anschauen, worauf sie fußen. Die erste Ansicht, die sagt, der Taqlid in Bezug auf die Aqida reicht nicht aus. Das heißt also, wenn es darum geht, ganz konkret, die sechs Säulen des Iman, das sind der Glaube an Allah, an seine Engel, an seine Bücher, an die Gesandten Allahs, an den jüngsten Tag und an den Qadar, die göttliche Vorherbestimmung. Das sind die sechs Säulen des Iman. Also, dass sie sagen, wenn jemand nicht an diese Säulen glaubt, natürlich ist das kein Muslim, aber wenn jemand an diese Säulen glaubt, aber er kennt dafür seinen Beweis nicht, dann sagen sie auch, er ist kein Muslim. Okay? Weil sie sagen, dass der Taqlid, die Nachahmung, die blinde Nachahmung, wie du das jetzt zum Beispiel machst im Salah meinetwegen. Wenn jemand dich jetzt fragt, warum im Salah schaust du beim Tashahud in Richtung deines Zeigefingers und sagst At-Tahiyyatu Lillahi und so weiter und so fort. Warum machst du das? Du wirst sagen, ja, so habe ich es gelernt. Und sie sagen genau diese Aussage, diese Antwort, so habe ich es gelernt, wenn es um Aqidah geht, sagen sie, gilt nicht. Okay? Gemeint ist natürlich jetzt nicht jede Kleinigkeit, sondern gemeint sind die Säulen der Religion. Also, Entschuldigung, die Säulen des Iman. Ja? Das heißt, die wesentlichen Sachen. Kein Mensch verlangt von irgendjemandem, dass er an jedes Detail glaubt am Tag der Auferstehung. Wenn ich jetzt fragen würde, werden am Tag der Auferstehung den Menschen, wird ihm eine Waagschale aufgestellt, jedem Menschen eine Waagschale, oder wird einem Menschen viele Waagschalen aufgestellt? Das ist eine Frage, da musst du dazu keinen Beweis kennen. Du kannst auch sogar sagen, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur, dass es Waagschalen überhaupt gibt. Ja? Kann sein, du weißt gar nicht, dass Waagschalen überhaupt aufgestellt werden. Okay? Wie dem auch sei. Diejenigen Gelehrten, die das gesagt haben, sie stützen sich auf verschiedenen Beweisen. Zu diesen Beweisen gehört, Allah sagte subhanahu wa ta'ala in Surat al-Zukhruf, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Sinngemäß übersetzt, heißt in Surat al-Zukhruf, und so haben wir, und so war es immer so, ich übersetze das jetzt in meinen Worten, okay? Wer das nachschauen will, kann sich schauen. Surat al-Zukhruf relativ am Anfang. Jedes Mal, wenn wir vor dir unter der Stadt, unter den Stadtbewohnern einen Warner entsandt haben, einen Propheten, einen Gesandten geschickt haben, hat immer die üppige Schar, das heißt die hohe Schar, die Reichen unter ihnen, die Adligen unter ihnen, die haben immer gesagt, wir haben unsere Vorväter auf einer bestimmten Religion vorgefunden und wenn wir ihnen folgen, dann werden wir recht geleitet sein. Das heißt, was haben sie gemacht? Taqlid. Richtig? Sie haben einfach gesagt, mein Vater war so und mein Großvater war so und mein Urgroßvater war schon so und deswegen werde ich auch so sein. Und es kann nicht sein, dass sie alle falsch gewesen sind. Okay? Das ist die typische Art, natürlich die Wahrheit zu leugnen aufgrund von Traditionen oder aufgrund von Gewohnheiten. Na. Und das ist natürlich zweifellos eine schlechte Eigenschaft. Weil sie das hier gemacht haben, das hat dazu geführt, dass sie den Glauben abgelehnt haben. Ebenso stützen sie sich auf einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass eben der Heuchler und derjenige, der im Zweifel war, das heißt der im Grab, der Ungläubige, er wird sagen, ich weiß nicht. Wenn er gefragt wird, diese Fragen, die drei Fragen, er wird sagen, ich weiß nicht. Sahih Bukhari heißt, er wird sagen, ich weiß nicht, ich habe die Menschen etwas sagen hören und so habe ich das Gleiche gesagt, wie sie gesagt haben. Ich habe die Menschen etwas sagen hören und so habe ich das Gleiche gesagt, wie sie gesagt haben. Und ebenfalls ein Beweis wäre natürlich der Hadith, den wir gerade eben gelesen haben, von Al-Bara ibn Azib, weil die Engel haben ja ihn in Bezug auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt, woher weißt du das, was du gesagt hast? Und er sagt, ich habe den Koran gelesen und da stand es so drin. Die zweite Ansicht unter den Gelehrten, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen allen barmherzig sein, sagt, es geht sehr wohl, dass man, wenn man keinen Beweis hat und einfach nur nachahmt, ist das ein gültiger Iman. Das ist natürlich nicht die beste Form und höchste Form des Iman, aber es ist vollkommen ausreichend, wenn man einen Gelehrten fragt, der einem sagt, die Sache ist so und so im Iman und man glaubt daran. Und dann stellt sich die Frage, wenn man dann im Recht war, ob der Iman gültig ist. Und wenn man unrecht war, ob man dann entschuldigt ist. Das sind die zwei Fragen. Diese Ansicht stützt sich auf der Ayah im Koran al-Karim, in der Allah Azza wa Jal sagte, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Das heißt, so fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr nicht Bescheid wisst. Die Leute der Ermahnung im Arabischen ist أَهْلُ الذِّكْرِ. Al-Dhikr, die Ermahnung, ist der Koran. Weil Allah an anderer Stelle im Koran das so bezeichnet hat. Ja? Einer der Namen des Korans ist Al-Dhikr. Das heißt, die Leute des Dhikr sollen wir fragen, wenn wir nicht Bescheid wissen. Die Leute des Koran sind mit Sicherheit entweder, also wenn die Leute des Koran sind das diejenigen, die sich über den Koran auskennen, oder die Leute, die sich über den Koran nicht auskennen. Selbstverständlich sind die Leute, die sich darüber auskennen. Sonst würde Allah uns nicht sagen, fragt sie. Okay, ich frage nur jemanden, der Bescheid weiß. Also deswegen sagen die Gelehrten, damit sind die Gelehrten der Religion gemeint, weil sie sich über den Koran auskennen. Hat Allah Azza wa Jal in dieser Ayah einen Unterschied gemacht, ob es um Aqidah geht, oder ob es um Fiqh geht, oder ob es um andere religiöse, ich meine, es bleibt nichts mehr übrig, ja, also die ganze Religion ist wieder Aqidah und Fiqh, ja. Aber hat Allah Azza wa Jal irgendeinen Unterschied gemacht, ob es hier um praktische Handlung der Religion geht oder ob es um Glaubensüberzeugungen geht? Die Antwort lautet nein. Diese Aussage ist arm. Das heißt, egal was du wissen willst, fragst du den Gelehrten, der sich in der Religion, Allahs, in diesem Thema, was du ihn fragen möchtest, auskennt. Das heißt also, offensichtlich ist hier der Gelehrte für den Muqallid eine Hujja. Das heißt also, ein gültiges Argument. Das heißt also, wenn der Mensch im Grab gefragt wird, woher wusstest du, dass es Engel gibt zum Beispiel? Woher wusstest du, dass es Engel gibt? Dann, gemäß dieser Ansicht, darf der Mensch sagen, weil der Gelehrte so und so das gesagt hat. Okay, und warum ist das ein Argument? Warum? Weil Allah, oh Allah, du hast mir gesagt, ich soll die Gelehrten fragen, wenn ich etwas nicht weiß. Und ich habe die Gelehrten gefragt und sie haben mir gesagt, es gibt Engel und deswegen habe ich daran geglaubt. Fertig. Er hat also keine Ayah aus dem Koran, er hat auch keinen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam auswendig, sondern er sagt einfach diese Antwort, weil die Gelehrten das ihm so beigebracht haben. Natürlich in der Praxis, Allahu a'lam, wie realistisch es ist, dass man jemanden findet, der weder einen gesetzlichen noch einen logischen Beweis hat. Okay? Ist natürlich schwierig, ja? Gerade wenn es um den Glauben an Allah geht. Ich meine, den Glauben an die Engel, den kann man durch seine Fitra wahrscheinlich nicht irgendwie erreichen. Okay? Aber den Glauben an Allah, Azza wa Jal, das ist ja durch die natürliche Veranlagung des Menschen prinzipiell schon gegeben. Kein Mensch glaubt daran, dass von nichts kommt. Deswegen glaubt jeder daran, dass ein Schöpfer gibt, grundsätzlich, es sei denn, seine Fitra ist verunstaltet worden. Deswegen logisch begründen kann eigentlich jeder Muslim, dass es einen Gott gibt, subhanahu wa ta'ala, und dass der Islam die Wahrheit ist. Und es reicht schon aus, dass er sieht, dass das übereinstimmt mit seiner Fitra, gemäß der Allah azza wa jal ihn erschaffen hat. Okay? Denn das ist für ihn ein Beweis genug, wenn das mit seiner Fitra übereinstimmt. Der Glaube an Allah ist etwas, was wir von Geburt an mitbekommen haben. Durch die erste Übereinkunft mit Allah, das erste Abkommen mit Allah Azza wa Jal, Al-Mithaq Al-Awwal, glauben wir an Allah Azza wa Jal, es sei denn, wie gesagt, unsere Eltern, unsere Verwandten, unsere Leute um uns herum haben uns von diesem Weg abgebrochen und Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Tayyib. Diese Ansicht, wie antworten wir auf die anderen Beweise, die genannt worden sind? Ganz einfach, in Bezug auf die Surat al-Zukhruf, wo es heißt, wo die Ungläubigen sagen, wir haben unsere Vorväter auf eine Religion vorgefunden und wenn wir ihnen folgen, dann werden wir schon rechtgeleitet sein. Wie antworten wir darauf? Sagen ganz einfach, das ist nichts anderes als, das ist kein Beweis gegen die zweite Ansicht. Denn diese Ayah bezieht sich auf Leute, die ihren Vorvätern im Unglauben folgen und deswegen den Glauben leugnen und deswegen den Islam leugnen. Aber das interessiert uns nicht. Was wir wollen ist, das Umgekehrte. Was ist dann das Problem, dass jemand seinen Vorvätern folgt im Glauben und das Gute akzeptiert, weil sie auch das Gute vor ihnen akzeptiert haben? Das wäre kein Problem. Genauso wie jeder Mensch, die ersten Informationen über seine Religion erfährt er meistens von wem? Von seinen eigenen Eltern. Ja? Und wenn das die Wahrheit ist und er es akzeptiert hat von seinen Eltern als die Wahrheit, dann wo ist das Problem? Insofern ist diese Ayah kein Beweis für das, was sie eigentlich damit sagen wollten. Und was den Hadith angeht, wo der Heuchler oder derjenige, der im Zweifel ist, sagen wird, ich habe die Menschen etwas sagen hören und ich habe dann einfach das gleiche nachgesagt, was sie auch gesagt haben. Dieser Hadith ist ebenfalls kein Beweis. Warum? Weil sie keinen Gelehrten gefragt haben, sondern wen haben sie gefragt? Die Menschen. Sie haben gesagt, wir haben die Menschen etwas sagen hören und so habe ich ihnen einfach nachgesprochen. Wer hat von dir verlangt, dass du einfach irgendwie Hinz und Kunst fragen sollst? Du sollst die Gelehrten fragen, wie Allah gesagt hat, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَتَعْلَمُونَ. Fragt die Leute, das heißt die Leute des Koran, wenn ihr nicht Bescheid wisst. Dieses Thema ist noch ein bisschen länger und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir an dieser Stelle pausieren, inshallah ta'ala, und die restlichen Sachen für das nächste Mal aufbewahren. Und es ist zwar nicht schön, dass man mitten in der Beweisführung abbricht, aber wir müssen inshallah ta'ala die Zeit einhalten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.